Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Männerkompass. Jörg Adolfs und ich, Thomas Kjohönien, wir sind heute mit einem sehr spannenden Thema da. Wir haben uns schon eine halbe Stunde vorher zugebracht, um uns auszutauschen nochmal. Und das Thema, was wir heute mitgebracht haben, haben wir überschrieben mit: Ist Kommunikation wirklich der Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung? Sprachlosigkeit und der Umgang damit. Ja, und wir haben uns, ich habe noch so ein paar Beispiele auch durchgegangen, und auch steht dieser Podcast heute auch für uns in der Nachfolge des Podcastes, als wir vor einigen Ausgaben bereits schon drüber gesprochen haben, über das, wie kann man Beziehung führen. Da war das Thema Kleinfamilie. Ne, ihr werdet euch erinnern. Und ich freue mich, dass wir heute da anknüpfen, und wir sind sogar am Überlegen, ob wir vielleicht sogar aus dieser Folge hier zwei machen, weil es etwas dahinter, ja, größeres ist. Ja, Jörg.
Hi Q.
Hast mir gerade was erzählt, so eine Begebenheit, die du beobachtet hast. Und
ja.
Vielleicht können wir auch damit einsteigen.
Ja, ja. Also danke für das Opening. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier sind. Und heute uns diesem Thema mal stellen, was ja wirklich, wie du schon gesagt hast, großes Thema ist. Wo man sehr, sehr viel dazu machen kann. Und diese Anekdote, die hat sich gestern zugetragen. Da habe ich mit einem Geschäftsführer gesprochen über eine Stunde. Über so persönliche Themen, wie läuft's im Unternehmen, wie geht's dir, wie bist du so unterwegs? Und da kam das Thema Partnerschaft eben auch zur Sprache. Und er ist verheiratet, und er selbst sagt, verheiratet mit seiner Traumfrau, die schönste Frau der Welt seit 20 Jahren, und es gibt mehrere Kinder und so weiter. Und erzählte mir aber, dass sie gerade dabei sind, sich scheiden zu lassen. Und er erzählte mir eine Anekdote, dass er irgendwo war zum Arbeiten, in seinem Büro saß, und es gab eine, ich weiß nicht, wie nenne ich das jetzt geschickt, also eine im Haus eine Person, eine Dame, eine Frau, die sich so gekümmert hat ums Haus, um Reinigung, um drumherum, um ein bisschen, ne, so für die Menschen, die da waren. Und die rief ins Büro, ob er denn einen Tee möchte, und er bejahte das und sagte, ja, bitte. Und die Frau kommt rein und stellt ihm diesen Tee auf den Tisch. Und er sagt, plötzlich liefen mir Tränen übers Gesicht. Plötzlich saß ich am Tisch und weinte. Und als ich ihn gefragt habe, ja, warum, wieso, was war da? Sagte er, dass er das in seiner Ehe mit dieser besagten Traumfrau nie erlebt hat, dass diese Frau etwas für ihn getan hätte. Und ich fand es so verblüffend, weil es so im Grunde ja eine kleine Geste ist, ne, so ein Tee dahinzustellen. Mhm. Und das machte mir irgendwie deutlich, was da gewesen sein muss, beziehungsweise nicht gewesen sein muss, oder wie sehr die Dynamik zwischen den beiden einseitig war oder unipolar, also auf eine Seite verschoben in die eine oder andere Richtung. Und das, vielleicht dachte ich, ist ein guter, oder wie du es ja jetzt auch schon eingeleitet hast, ein guter Aufhänger in das Thema Kommunikation in der Partnerschaft. Was ist so, was könnten so Themen sein in der Partnerschaft, welche Rolle spielt Kommunikation, welche Methoden können wir denn so, könnte man entwickeln oder vorschlagen? Das sind ja alles so Gedanken, die wir uns zu dem Thema gemacht haben.
Ja, das wäre jetzt auch meine Rückfrage an dich gewesen. Hm. An welchem Punkt diese Anekdote und der Betrachtung auch dieser Anekdote spielt Kommunikation eine Rolle? Und wie weit geht diese Rolle der Kommunikation, und wo ist Kommunikation gar nicht mehr hilfreich oder kann auch gar nicht mehr funktionieren? Wie siehst denn du das? Was ist denn da dein Bild drauf?
Kannst du mir die Frage nochmal anders stellen? Weil ich kann die irgendwie gerade nicht so richtig erfassen.
Oder anders gefragt, unser Thema ist Kommunikation wirklich der Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung?
Mhm.
Und diese Beziehung, ich gucke gerade auf den Begriff erfolgreich, vielleicht war die auch erfolgreich in gewisser Hinsicht, ne? Mhm. Von den beiden, aber wie können wir jetzt diese Anekdote konkret mit dem Thema Kommunikation, ob sie wirklich
für eine gelingende
Beziehung ist.
Für eine gelingende Beziehung, ja, für eine gelungene Beziehung. Ja, also erstaunlich finde ich, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, bei dieser Anekdote zu bleiben, dass diese Partnerschaft lange gehalten hat, dass dieser Mensch ein sehr herzlicher Mensch ist, ein sehr gebender Mensch, ein sehr wohlwollender Mensch mit den Menschen um sich rum. So irgendwie will er, dass alle glücklich sind, sage ich mal, so in seinem Umfeld, ja. Und also er ist überhaupt nicht hart oder so verschlossen oder so, ne? Sehr gebend. Und meine Beobachtung und meine Interpretation jetzt dieses Thema Kommunikation, ja, ist in der Partnerschaft, ist meine Beobachtung so, dass es, wenn jemand so, das Prinzip des Ausgleichs. Das bedeutet, wenn der eine so ist, so, ich sag zu ihm dann auch gerne mal, du bist so ein Herzensextremist. Also das sozusagen, das Pendel ist so sehr auf der, in Anführungszeichen, Gutseite, dann, und das Universum strebt in meiner Erfahrung jetzt, heute, strebt es irgendwie immer nach Ausgleich, strebt eigentlich immer nach Null, es strebt immer nach Mitte. Und wenn die Polarität zu einer Seite so sehr ausschlägt, dann muss es zwangsläufig die andere Seite nehmen, damit am Ende Null rauskommt, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Das ist, und in dem Fall ist das sehr schwer greifbar. Und ich habe ansatzweise ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn du dich bemühst als Mann, da kommen wir zum Männerkompass-Thema, du willst der Gute sein, du bemühst dich, du gibst dir Mühe mit der Kommunikation, du gibst dir Mühe mit dem Umgang, du bist, ich sage jetzt mal, kein Arschloch, du bist nicht gewalttätig, du bist nicht, übertreibst dich mit irgendwelchen Substanzen oder sonst irgendwas. Und trotzdem fahren sich Beziehungsdynamiken fest, die dafür sorgen, und das habe ich eben auch selber erlebt, dass Trennungskrisen entstehen. Mhm. Ja, und du dann plötzlich dastehst und denkst, wie, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe doch immer gut kommuniziert. Ich habe mich bemüht und so weiter. Ne? Also welche Rolle die Kommunikation spielt, um mal den Bogen zu deiner Frage zurückzuschlagen, das finde ich, ist so schwer. Das will ich ja mit dir ein bisschen beleuchten. Was spielt denn da Kommunikation für eine Rolle? Und welche könnte sie spielen und was kann man überhaupt tun? Weil viel spannender ist ja noch die Beziehungsdynamik. Also wie ist das Miteinander? Wer ist der Impulsgeber? Wer ist der Bedürftigere von beiden? Oder die, ich sage das jetzt in der männlichen Form, meine das aber immer auf beide bezogen. Ja, wer ist die Person, die irgendwie mehr Kontrolle haben will? Wer ist, ne? Und diese Dynamik ist häufig noch viel wichtiger als Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist dann nochmal, na gut, man könnte jetzt sagen, diese Dynamik findet sich. Diese Dynamik ist ja schon Teil der Kommunikation.
Mhm. Mhm.
Da wäre dann Kommunikation die schlüssige Folge davon. Und wir hatten das ja in der letzten Folge, glaube ich, wo wir die Metapher von dem Tennisspiel hatten, dass die ideale Beziehung, die perfekte, in Anführungszeichen perfekte Beziehung, darin besteht, also funktioniert wie ein Tennisspiel, dass beide auf ihrem Platz sind, beide kennen die Regeln, beide wissen, wie sie sich verhalten sollen und spielen einfach den Ball, mal straff, mal schlaff, mal irgendwas, und dass es nicht gut funktioniert, wenn sie eben diskutierend über die Regeln am Netz stehen, wenn der eine bocky ist und ins Ausspielt oder sonst irgendwas, dann funktioniert kein gutes Spiel.
Ja. Ja. Mir stellen sich im Zusammenhang mit diesem dieser Anekdote 12 Fragen und es ist ein Frage, das andere ist eine Beobachtung. Ich frage mich, welcher der 4 apokalyptischen Reiter dort wirksam geworden ist bei den beiden, also nach Gottman, ne, die
John Gottman.
Ja.
Mhm.
Ja, also vielleicht Kritik, Verachtung, Rechtfertigung oder Mauern.
Ja.
Also was war da passiert?
Ja.
Und dann gibt's ja noch etwas anderes, nämlich die leben ja schon in der Scheidung.
Holst du unsere Zuhörenden noch mal ein bisschen ab, John Gottman, die 4 apokalyptischen Reiter. Wollen wir dazu noch ein bisschen was sagen für unsere Zuhörerschaft? Also ich würde gerne dazu sagen, dass Gottman Paare beobachtet hat, Langzeitpaare. Er hat dann in 15-minütigen Konfliktgesprächen vorausgesagt, wer sich scheiden lassen wird. Und damit wird 90-95% getroffen und hat es über 6 Jahre und hat über diese 6 Jahre eben 4 Kommunikationsmuster entdeckt. Und diese dann waren sozusagen die Anzeiger für Scheidungsquoten, für Trennungsraten. Und die hat er als die 4 apokalyptischen Reiter bezeichnet. Also er hat sich sehr, sehr lange mit Partnerschaft, mit Paaren, mit Langzeitpaaren beschäftigt und die Fürs und Widers oder die Erfolgsgeheimnisse rausgearbeitet oder auch die Kriterien des Scheiterns.
Ja.
Und da fangen wir jetzt gerade mit den apokalyptischen Reitern an, wie du sie vorgesagt hast oder aufgezählt hast. Kannst du sie nochmal wiedergeben? Ja. Angriff auf den Charakter statt auf Kritik. Das Verhalten ist Kritik.
Verachtung.
Der gefährlichste der 4, sagt man so, der stärkste Scheidungsprädiktor.
Also Verachtung, das spielt also Sarkasmus mit rein.
Ja. Wenn man den anderen verachtet und also ja, das ausdrückt.
Rechtfertigung, ne? Also nein, ich bin nicht schuld. Nein. Oder ich bin ja immer dran schuld.
Mhm.
Ne? Mhm. Mauern, Schweigen, Stille, Rückzug, dicht machen.
Ja.
Ja. Ja. Ich gehe in den Keller.
Ja.
Ja, das sind also die 4: Kritik, Verachtung, Rechtfertigung, Mauer.
Mauern steht dabei häufig am Ende und ne, also häufig ist es auch in dieser Reihenfolge.
Ja.
Ne? Also in dieser Kaskade, in der Eskalationskaskade, sagte er, also auf Cotman zurück. Ja. Was ich aber schön finde, und das vielleicht nochmal an der Stelle einfach direkt erwähnt, und vielleicht haben wir schon ein erstes Gimmick zum Mitnehmen, auch wenn wir das Thema uns noch ein bisschen genauer angucken, ist, was Cotman auch rausgefunden hat, ist das 5:1, die 5:1-Regel. Die 5:1-Regel sagt, in erfolgreichen Paaren oder Partnerschaften ist es so, dass wenn einer etwas Negatives gemacht hat, irgendwie eine negative Intervention, irgendwas, eine Interaktion, irgendwas Negatives, eine Beleidigung, eine Missachtung, irgendwo ein Fehltritt, sage ich mal,
ja,
braucht es 5 positive Interaktionen danach, bis der Partner oder die Partnerin, also die andere Person, in sich fühlt, spüren kann, dass es wieder gut ist.
Ja.
Dass es ausgeglichen ist. 5:1.
Mhm.
Also ein Fehltritt braucht 5 positive Ausgleichsaktionen, Aktivitäten. Das fand ich erstaunlich. A, weil es so, man denkt, ja, jetzt habe ich mich entschuldigt, 1:1, ja, so, jetzt ist wieder gut. Nee, stimmt nicht. Emotional ist es anders. Ne? Also das Negative wiegt ja oft viel stärker und wir wissen das, wir kennen das ja alle. Also einen positiven Ruf sich aufzubauen dauert viel länger. Vertrauen aufzubauen dauert viel länger. Negatives geht viel schneller. Kaputt gemacht ist super schnell.
Ja.
Ne, du baust irgendwas auf, Kleckerburg am Strand mit dem Sohn, dauert ewig, einen ganzen Tag baust du und am Nachmittag kommt die Flut und macht Wusch.
Ja.
Alles ist weg, geht viel schneller. Ne, und das ist wichtig, glaube ich, für Partnerschaften, für gelungene Partnerschaften, sich mitzunehmen. Ich fand es jedenfalls sehr toll und seitdem gucke ich dann im Alltag immer mal so ein bisschen drauf.
Mhm.
Ne? Und was er noch gesagt hat, vielleicht was wichtig ist, um mal da reinzugehen, es sind die Bits for Connection, hat er das genannt. Also er sagt zwar, also Kommunikation, ja, ist irgendwie der Schlüssel, aber es sind kleine Häppchen. Es ist dieser Tee, den die Dame da gebracht hat an den Tisch. Es ist diese kleine Aufmerksamkeit. Es ist dieses, guck mal hier, Ding. Schau mal. Ich habe da hier mal gerade so was Kleines irgendwie.
Scheinbar ist es dann doch nicht der große Strauß Rosen zum...
Genau, genau. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht.
Oder der neue Ring. Oder
genau, es braucht es nicht. Es braucht die Zuwendung. Es gibt diese kleine Zuwendung. Ja, so hat er es genannt, turning toward, also sich hinzuwenden, statt wegzuhören oder genervt zu reagieren. Ja,
ja, vielleicht soll man der auch für die Transparenz noch dazu sagen, dass natürlich auch die Untersuchungen von Cotman ein bisschen umstritten sind unter den
Expertinnen,
aber das
Klar.
ist ja immer so.
Ja.
Was mir in dieser Anekdote durch den Kopf ging, ist aus der Perspektive der männlichen Sozialisation oder weiblichen Sozialisation heraus ist, und wenn ich aus der Teilerarbeit drauf gucke, scheint es mir so, als ob Und da, deswegen bin ich bei diesem Begriff der Traumfrau hängen geblieben. Dass es in dem Mann ein Konzept gab von, da ist eine Person, das ist wahrscheinlich das, weiß ich nicht, dieser andere Teil von mir, oder da ist etwas, was auch als die erlösende Person bezeichnet wird. Und wir sind auf der Suche danach, also nach dieser Person, die uns in unserem Leben glücklich macht. Aber das ist so ein Narrativ in der Gesellschaft. Da gibt's dann jemanden, dann triffst du jemanden, der macht dich glücklich und dann sind wir glücklich zusammen.
Ja.
Das gibt's, diese Erzählung gibt's von den Männern. Ich kenne das dann, diese Vergötterung von Frauen.
Ja.
Jetzt habe ich sie gefunden.
Nie. Jetzt habe ich meine Traumfrau.
Und auch der Begriff, das Sprechen von der besseren Hälfte, ne? Also als ob ich komplett, als ob 50% von mir scheiße wären und ich brauche dann noch einen anderen Teil, der das wieder zieht, ne?
Ja.
Also das ist so narrativ.
Was denkst du denn, wo
diese narrativ unterliegen Frauen ebenfalls, weil die bekommen dasselbe
Ding. In beide Richtungen.
Aber in einer anderen Richtung, ne?
Das fand ich.
Du brauchst sozusagen den Retter, du brauchst den Helden und oder den, wie hatte ich heute früh im Zug formuliert, du brauchst so diesen, den stämmigen Handwerker, der die ganzen Aufgaben löst, ne? So oder so.
Ja, ja. Was glaubst du, wo das herkommt? So ganz praktisch. Wo denkst du, kriegen wir in unserem Leben, wo ist das größte Ding, dass wir das mitnehmen? Dieses, du brauchst den Retter, die Traumfrau, die. Was glaubst du?
Da gibt's ja auch Forschung darüber. Also dieser Retter, der gleichzeitig ein Ritter ist, das ist eine Erzählung, die aus dem Mittelalter, Frühmittelalter kommt. Da ging das los. Und dann hat das irgendwann auch freudig alle anderen Gesellschaftsformen aufgenommen.
Ja.
Und heute ist es ja natürlich auch attraktiv, weil das sind die Gelegenheiten, wo halt das Zeug auch verkauft wird, ne?
Also ganz praktisch.
Das ist also eine Sozialisationsform, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, die sehr erfolgreich.
Wie heißt die Überschrift in einem Wort?
Männliche und weibliche Sozialisation.
Ja, das ist fachlich schön ausgedrückt, aber so richtig griffig, Alltag.
Ach so, alltagsgriffig.
Märchen.
Gut, wunderbar.
Ich sag Märchen erzählen, weil ich glaube, in diesen Märchen wird immer von der Prinzessin, die schöne Prinzessin gesprochen, die es lohnt, sich zu retten vor dem Feuer, vor dem Drachen, vor wem auch immer, dem Monster. Und der Prinz auf dem weißen Pferd, der da losreitet und so. Also diese Geschichten werden uns allen erzählt. Und wir werden so sozialisiert. Das war für mich, also aus meiner Sicht ist das, glaube ich, der größte Punkt. Und ich habe es bei meinen eigenen Kindern beobachtet, wo die klein waren. Was habe ich denn vorgelesen? Was habe ich denn sozusagen abends die Geschichten? Das ist ja die Krux, die wir auch haben. Ne? Das Kind will ja, wir wollen ja Geschichten hören von der Welt. Papa, erzähl mir eine Geschichte. Ja? Wir wollen eine Geschichten hören von der Welt und gleichzeitig, also wir wollen das auf der einen Seite, auf der anderen Seite prägt es uns, also tut es uns nicht gut im Grunde, im schlimmsten Fall, ne? Weil es uns eben so eine Geschichte erzählt von, da gibt's eine Person, die macht mich glücklich. Die macht mehr als ich selber. So, und sie hat einen größeren Anteil an meinem Glück als ich.
Ja.
So, und das, diesen Fehler unseren Kindern sozusagen, also das halt, würde ich sagen, ist ein Fehler, den ich als Eltern auch gemacht habe, teilweise, ja. Ich habe es dann versucht, ein bisschen abzubiegen über eigene Geschichten, über frühzeitig anzufangen, von der Welt zu sprechen, wie ich sie sehe. Und vielleicht auch mit der griechischen Mythologie, obwohl es da ja im Grunde noch schlimmer ist. Beziehungsweise noch schlimmer, weiß ich nicht. Aber es ist anders, es ist menschlicher. Es ist mehr so ein Hauen und Stechen, sage ich mal, wo es oft nicht glücklich ausgeht in der griechischen Mythologie, ne? Wo der Typ dann an Felsen gebunden wird und der Adler ihm die Leber rausreißt jeden Tag und die wieder nachwächst. Ne? Oder der Sisyphus, der da den Stein immer hochrollen muss und dann rollt er wieder runter. Also so Sachen. Also da hatte ich so zumindest so einen Ansatz, einen Versuch, das nicht so sehr diese Rettungsnummer zu erzählen. Oder diese, der andere macht mich glücklich.
Weil bei den Märchen ist es so, wir lesen ja oft die Märchen in dieser Grimm-Erzählung vor, die schon mal, sag ich mal, um es mit moderner Sprache zu sagen, interpoliert wurden.
Ja.
Und da gibt es ja meistens sind es Frauen, die dem nachgeforscht haben, gibt es ja tolle Bücher darüber, wo Stories neu angeschaut werden, wie zum Beispiel eben die sogenannte Frau Holle, wer das wirklich war. Ne? Oder andere Märchen aus anderen Ethnien rund um den Globus, die sich Geschichten erzählen. Ich erinnere mich an die diese Skeletterzählung der Inuit, wo unter Wasser eine Skelettfrau liegt und der Jäger jagt oder angelt von oben und er sieht ihn im tiefen Wasser liegen und so weiter, die bleiche Knochenfrau. Solche Geschichten, die kann man nochmal sich auch angucken unter verschiedenen Aspekten. Nochmal zurück zum Thema der Kommunikation,
ja.
Weil ich habe so, bei mir ist bei der Kommunikation über die Jahre aufgefallen, dass sie teilweise wie antrainiert werden muss, also bestimmte Techniken, ja, und sie hat etwas sehr, sehr Technisches, ne, so.
Kommunikation hat was Technisches?
Ja, und sie wird also so drüber gebaut. Also drunter liegt dieser Konflikt, dieser Annahmekonflikt, den wir gerade beschrieben haben, und Kommunikation wird so drüber gebaut in der Annahme, ja, ihr müsst bloß als Paar anders kommunizieren. Das erkenne ich auch aus meiner eigenen Beratungssituation.
Ja.
Die erste Frage, die kommt, ist, oh ja, da haben wir was mit der Kommunikation. Oder dann müssen wir hier mal was
genau.
mit Kommunikation machen.
Ja.
Und dann festzustellen, ja, aber die Verletzungen, die Kränkung, die liegen so tief, da kann ich hier Kommunikation machen, aber nie komme ich an diese tiefen Schichten.
Die haben sich angehäuft.
Die haben sich so angehäuft. Die haben sich über die Jahre.
Wie entsteht denn das? Also wie entsteht die Sprachlosigkeit, war jetzt für mich auch die Frage.
Die Sprachlosigkeit? Und wie kann ich Sprachlosigkeit plötzlich auflösen, indem ich einen Mann, der sich ins Mauern zurückgezogen hat, die Sprachlosigkeit, wie kann ich dem plötzlich Kommunikation beibringen? Der auch in seiner Sozialisation vielleicht nie richtig Kommunikation erlebt haben.
Wollen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir diese Frage beantworten, wie kann ich das auflösen mit irgendwelchen Methoden oder Ansätzen oder Vorschlägen, nochmal zu der Dynamik zu kommen, wie entsteht denn das? Also was passiert denn da bei den Paaren? Und aus meiner Sicht gibt's da, also ich habe drei Ideen mit, die zur Sprachlosigkeit führen. Die eine, auch eben aus dem eigenen Erleben, hat mit Alltagsleben zu tun. Wenn du Kinder hast, verändert sich alles. Auf der einen Seite sind sie quasi, ich sag mal, dein Seelenheil, dein Glück, so, weil du die Zukunft kreierst, weil du dein Herz sich erfüllt, wie auch immer. Auf der anderen Seite sind sie aber der Paardynamikskiller, sag ich mal, der Erotikkiller zwischen Paaren, der, ne, diese Alltagsfrage, wer holt denn jetzt die Kinder ab und so. Also das Auseinanderleben im Alltag ist für mich einer der drei Thesen, die zur Sprachlosigkeit führen. Die ungelösten Konflikte, wie du sie schon genannt hast, ne, also dass man sozusagen, und das hat auch Gottman gesagt, 69% der Konflikte werden nicht gelöst in Partnerschaften, bleiben einfach da, die ungelösten Konflikte bleiben einfach da. Und er sagt auch, das muss, ist gar kein Muss. Er sagt, dass, also sie zu lösen, ist kein Muss. Eine erfolgreiche Partnerschaft entsteht durch das erfolgreiche Managen dieser ungelösten Konflikte. Also, dass man sozusagen zwar um sie weiß, dass sie da sind, aber ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, kein Fass aufmacht. Dass man kein Riesendrama drumherum baut oder so. Ja, also, und allerdings ist der ungelöste Konflikt, um jetzt zurück zur Sprachlosigkeit, entsteht im Grunde eine Art Angst vor erneuter Eskalation und damit da entsteht die Mauer des Schweigens, da entsteht der Rückzug als Strategie, als Schutzstrategie, der ungelöste Konflikt. Das ist für mich das Thema Nummer zwei. Und das Thema Nummer drei, damit haben häufig wir Männer mehr zu tun, das ist dieses Unsicherheit mit Gefühlen-Ding, dass es uns Männern beobachtungsmäßig häufig schwerer fällt, unsere Gefühle in Worte zu fassen. Schlichtweg wenig Übung darin, Gefühle in Worte zu fassen und deswegen lieber schweigen, weil wir ja irgendwie auch eine Angst haben, uns falsch auszudrücken, das falsch zu formulieren, falsch in Anführungszeichen, also unpassend irgendwie zu formulieren. Und wir gar nicht so genau wissen, ne, kann ich das ändern? Wie soll ich sowas denn üben? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wie es mir geht. So, also das ist für mich das Thema Nummer drei, was so in Richtung Sprachlosigkeit führt. Wie siehst du das? Ja. Was denkst du?
Das sind ähnlich. Ich nehme sogar Punkt Nummer drei an Stelle Nummer eins. Weil das, also wenn ich Kommunikation lerne, und Techniken lerne, dann habe ich an mir selber erlebt, ist das allererste, was ich brauche, ist Sprache dafür. Also sozusagen wie ein neues Vokabelset, was ich, um innere Zustände und Prozesse zu beschreiben, mir neu zuführen muss.
Neues Vokabelset?
Ja, ja, wo ich lerne zu beschreiben, was ist gerade meine jetzige Situation, wie geht es mir wirklich,
okay,
geht es meinem Körper, frage ich in meinem Körper, ja, hier, Bizeps dort, Quadrizeps da, Latissimus dort, alles klar, aber das ist halt noch eine lange Körper, und Körper ist mit Emotionen verbunden. Und wie kriege ich das zusammen? Ja, wie kann ich auch im Körper Emotionen lokalisieren und kann die auch interpretieren? Also was bedeutet das? Ne? Also wir sagen ja manchmal so, Schatz, hat Männer haben auch Gefühle, Hunger, Durst. Was bedeutet das, wenn ich zum Beispiel sage, oh, mit der Situation habe ich gerade Bauchschmerzen?
Ne? Ja.
Ist eine Laus über die Leber gelaufen, war das Beispiel. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Und das ist so das Erste, was ich an mir beobachtet habe, dass ich Sprache neu gelernt habe und neu die anderen Kontext.
Also wie hast du das gemacht? Neu gelernt?
Ich habe mir das Papiere mir runtergeladen, die habe ich oft gearbeitet. Heute noch gebe ich die in der Beratung Männern weiter und sage hier, bitte angucken, wenn es geht, verinnerlichen, damit man lernen kann, das anhand von untereinander geschriebenen Worten zuzuordnen. Das ist mein Zustand jetzt. Ich kann über Angst sprechen. Ich kann über meine Furcht sprechen. Ich habe Angst davor. Ich habe jetzt gerade ganz starkes, mir schwitzen die Hände, mir läuft der Schweiß,
ja,
weil ich weiß, ich muss jetzt dir gegenüber ein Thema ansprechen, und vor allen Dingen, du willst, dass ich dir auch noch in die Augen schaue. Ja, ist auch so ein Thema.
Der geht
in die Augen und wir stehen uns gegenüber.
Ja.
Ja. Und schau mir in die Augen. Du musst mir in die Augen schauen, ja, das ist sogar so eine Anforderung.
Ja.
Wir wissen alle, dass es uns Männern manchmal besser geht, wenn wir nicht in die Augen schauen, sondern wenn wir so nebeneinander sitzen, die beim Angeln, ne?
Ja, in dieselbe Richtung. Nicht konfrontativ, das ist übrigens auch eine Empfehlung im Restaurant, sage ich gerne, zu den Paaren, ja. Setzt euch nicht direkt gegenüber, weil das eben gerade, wenn es ein bisschen was in der Luft liegt, eskaliert das schneller, wenn man sich wie zwei Cowboys gegenübersteht. Ich sag, stell den Stuhl einfach auf 90 Grad. Und nimm deine Lieblingsseite, also setz deinen Partner, deine Partnerin auf deine Lieblingsseite, rechts oder links, ist natürlich wieder die Frage, ja, körperlich, welche Seite ist denn meine Lieblingsseite? Nanu, was machten die? Und die probiert's aus, spielt ein bisschen damit rum. Vielleicht mal so ein ganz kleiner Alltagstipp.
Ja, ich nehme
ja, ist super.
Zu Gefühlen nehme ich an Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist Thema Kinderzeit. Ist für mich das Thema ökonomischer Druck, ungleiche Care-Arbeit, Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Wohnsituation, soziale Unterstützung, kein Netzwerk. Ne, du kommst als Family irgendwo hin, du kennst niemanden, Oma und Opa sind nicht da.
Ja,
schwere Situation.
Hatten wir auch weit weg.
Und das Thema gesellschaftliche Erwartung, Rollenbild.
Ja, spannend. Ich würde gerne nochmal zurück. Ich wollte vorhin bei der Angst, du hast was mit der Angst gesagt, als Beispiel, als Übungsbeispiel für uns Männer, weil mir ist das aufgefallen, irgendwo in einem Gespräch, ich weiß nicht mehr mit welchem Klienten, da ging es um das Wort, weil wir doch gerade, ne, üben, Gefühle zu beschreiben. Und ich habe einfach Angst gesagt, also in der Formulierung, ja, wenn du irgendwie Angst hast, und mein Gegenüber hat gesagt, ich habe doch keine Angst. Und dann im Gespräch wurde deutlich, es ist eine Sorge eher. Es ist eher eine Verunsicherung. Es ist eher eine Furcht. Und dann merkte ich, okay, pass mal auf. Nimm mal die Angst und nimm mal synonyme Wörter dafür, die eigentlich auch Angst sind, aber in einer abgeschwächteren Form zum Beispiel oder in einer stärkeren Form. Grauen. Ja, Furcht, Sorge, Grauen, ja, was auch immer, Unsicherheit, Besorgnis, weißt du, genau, ich fühle mich bedroht und so, ja, also, dass du sozusagen für eine Sache mal versuchst, für andere Formulierungen zu finden oder die Formulierungen, die dir einkommen, zu überlegen, in welches dieser 5 Grundemotionen könnte das denn gehören? Angst, Trauer, Wut, Ekel, Freude. Wo gehört denn das hin? Oder ist es ein ganz freies Gefühl so? Also damit ein bisschen zu spielen, wollte ich sagen. Also mal als Idee, mal Synonyme zu finden für ein Wort. Ja. Angst in dem Fall. Ne? Ja. Kann auch für Freude oder für die anderen kann ich auch. Ich muss nicht immer Ekel sagen. Ich kann sagen, es ist mir ein bisschen zuwider. Oder keine Ahnung. Ja. Da angehängt. Was waren die anderen zwei? Du hast das mit der Sozialisation noch gesagt. Zuletzt?
Ja, ich hatte, da habe ich mehrere Aspekte Sozialisation aufgeführt. Ne? Ich habe so
mit dem Alleinsein in dem als Familie. Ich komme irgendwo hin.
Ja, zum Beispiel.
Da ist niemand.
Fehlende soziale Unterstützung. Also ich habe kein Netzwerk.
Mhm.
Und ich muss jetzt mal alles neu aufbauen.
Ja, alles klar. Ja. Ja.
Und was ich eben halt finde, ist in die gesellschaftlichen Erwartungen. Das hatten wir vorhin, ne, bei dem Thema deiner Anekdote, ne, diese Rollenbilder, ja, und dieser Ernährer beziehungsweise die perfekte Familie. Ja, wir sehen gut aus, alles läuft, das Haus ist da, das Auto ist da, die Urlaube sind da,
ja.
Die Lebensabsicherung, alles ist da, alles ist perfekt. Die Kinder gehen auf gute Schulen. Na, natürlich macht der Junge und der spielt natürlich auch. Ja, er spielt Fußball. Nein, natürlich im Sturm. Ja, aber er spielt Klavier. Nein. Ja. Natürlich Chopin und ne, so, ja, also und die Bilder im Haus, ne, die hat alle der Große gemalt, ne, ne so, und das ist natürlich krasser Druck, und dann liegt da noch irgendwas drunter, und eben genau diese Anforderungen, und die Anforderungen auch an diese perfekte Frau, ne, wenn ich bei der Anekdote bleibe, die natürlich ebenfalls einen krassen Druck hat, ja.
Ja.
Sie wollte ebenfalls erfolgreich sein, die wollte die Kinder haben, ja, die wollte das Haus haben und auch diesen Wohlstand sicherlich, den die haben, ne. Und da ist irgendwas unterwegs verloren gegangen, ne, und da ist irgendwas, was zerbrochen kaputt gegangen. Und sicherlich sind da die 69%, die nie gelöst werden, ne?
Ja.
Ja, aber scheinbar hat es dann kein Volumen mehr bei den beiden gegeben, das irgendwie zu managen, so auszuhalten oder wie auch immer. Und dann ging das auseinander.
Spannend war irgendwie jetzt nochmal drauf zu kommen, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. Was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter? Häufig, gerade bei Kritik, ja, ich werde kritisiert und das erlebe ich auch im Alltag, wenn ich Kritik kriege von meiner Frau, will ich irgendwie, gibt es in mir ein Bedürfnis, das sofort kämpfen oder flüchten will? Also entweder sofort den Revolver ziehen oder sofort abhauen. Und es ist für mich auch immer noch eine Übung, da das nicht zu tun, also diese Impulskontrolle zu bringen, dem erstmal nicht nachzugeben, weder dem einen noch dem anderen stehen zu bleiben und nochmal mir den Satz, das Bewusstsein reinzunehmen, dass Kritik eigentlich ein unausgesprochener Wunsch etwas anderem ist. Mhm. Dass nur das, ich sag mal in Anführungszeichen, ungeschickt formuliert ist.
Ja.
Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kommt häufig ein, eigentlich will die Person ja was anderes. Und zurück zu dem Fallbeispiel, was wir eingangs genommen haben, ne, die Person hat, also diese Traumfrau, die hat irgendwie scheinbar ein großes Bedürfnis nach Absicherung, nach Sicherheit, die will gerne ganz, ne, die hält das ganz schwer aus, wenn es irgendwie vermeintlich unsicher ist. Was objektiv betrachtet gar nicht so ist. Aber es geht ja immer um Gefühle, es geht immer um Emotionen, es geht immer um, wie ist meine Erlebenswelt, ja, wie ist meine Realität innen. So.
Ja.
Und die führt dann häufig zu schrägen Äußerungen oder also vermeintlich schräg in Anführungszeichen.
Ja.
Also dieses Innehalten, nicht direkt kämpfen oder flüchten, wäre vielleicht eine Idee, nochmal versuchen, das zu übersetzen. Und beim gerade aus den Mauern heraus gibt's so ein Thema, wenn ich das bedürfe, also merke, ich ziehe mich da so, wenn ich dann die Kritik reinkriege, ich fühle mich verletzt, ja, und dann mache ich zu, ja, ich flüchte nach innen, ich muss noch nicht mal körperlich flüchten. Mhm. Sich Pause zu lassen, so eine 20-Minuten Pause zum Runterkommen. Mir hilft's dann manchmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal kurz aus der Situation raus, sage ich dann zu meiner Frau, und ich komme aber dann wieder. Das gelingt mir auch nicht immer, ne? Auch nicht immer gut. Aber ich für mich selber bin jetzt schon so weit, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt erstmal raus aus der Situation, gehe dann wieder rein und nehme den Faden dann nochmal auf. Und dann passiert häufig was Positives. Ne? Also irgendwie so eine Pause einzubauen, ist auch ein Tipp von Gottman. Er sagt, dieses Gegenmauern, ja.
Was sie da, um welche Fähigkeit dazu es ja braucht, ist, den Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Den Raum zwischen Reiz und Reaktion, den hast du ja geschaffen. Der Raum, und den nutzt du dann, um zu sagen, ich gehe jetzt aus der Situation raus. Und das ist ja eine Fähigkeit, die, Ich muss also in einer Lichtgeschwindigkeitsaugenblick entscheiden, dass ich hier jetzt reingehe, indem ich entweder mauer oder angreife. Ja. Sondern dass ich sage, ich gehe raus und zeige an, dass ich einen Raum brauche für mich selber.
Ja, wie gesagt, ich habe
Minuten wieder. Das heißt also, das ist eine Fähigkeit. Und da wäre es nicht interessant zu wissen, wie machst du es? Also wie bist du zu dieser Fähigkeit?
Es ist eine gute Frage. Es ist eine Technik, es ist eine Methode, wenn du so willst. Aber üben und üben heißt, ich mache das nicht sofort perfekt. Du erinnerst dich an das. Du erinnerst dich an das Training in der Kampfkunst, ja? Irgendeine Bewegung, du fängst an, eine Kata, und du fängst einfach an und die sieht scheiße aus. Der Schritt ist zu groß, die Distanz ist zu weit, der Move ist nicht sauber. Und du machst sie trotzdem und dann machst du sie nochmal und nochmal. Und je mehr du das machst, umso näher kommst du an diese ideale Bewegungsform ran. Und genauso ist es hier, ne? Ich gehe raus aus der Situation, weil ich mir sage, kämpfen will ich, also ich gehe raus. Und auf dem Klo stelle ich fest, ich bin rausgegangen, ich bin geflüchtet. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich wiederkomme. Aber eigentlich weiß ich, dass ich wiederkommen will. Verstehst du? Also ich versuche so einen Zwischenschritt einzubauen und sagen, okay, das war jetzt nicht perfekt, aber ich komme ja wieder. Später, wenn die Technik perfekt wäre, wäre sie ein, wie du es gerade so schön mit der ruhigen Stimme gebracht hast und gesagt hast, ich verlasse jetzt die Situation, mein Schatz. Ich werde wiederkommen in 20 Minuten. Ich brauche Zeit für mich. Ich werde wiederkommen. Das wäre sozusagen die perfekte Technik, wenn ich das kommunizieren kann, in dem Moment ausdrücken kann. Das muss ich nicht von Anfang an. Es hilft, und das sage ich dir auch aus eigenem Erleben, es hilft, das zu machen, auch wenn es nicht perfekt ist, und immer wieder zu probieren und dann wieder zurückzugehen. Ja. Wir kommen jetzt schon langsam in Richtung Methoden, Lösungsansätze, Ideen. Wollen wir das noch machen? Oder bringen wir die Ideen, nehmen wir uns Zeit für Ideen der Methoden in einer weiteren Folge?
Ja, ich würde auch sagen, wir können bei Methode auch nochmal einen Moment dranbleiben.
Ja.
Weil ich habe auch noch auf dieser strukturellen Ebene nämlich noch das Thema Werte, Lebensentwürfe, Persönlichkeiten, die es schwierig machen, dass man zusammenbleibt, weil zu sehr die Dinge aufeinanderprallen. Irgendwie zum Beispiel, ich hatte das in unserem Vorbereitungsgespräch schon kurz angeschnitten, ne? Wie zum Beispiel das Thema Kinderwunsch, ne? Ja, ich will unbedingt Kinder, möglichst 3 oder 4, versus keine Kinder.
Das andere Extrem.
Dann habe ich einen Punkt, wo es einfach da kollidieren die Werte, ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, der manchmal ist, weil es ist ja oder oftmals gar nicht richtig klar, was da kollidiert, wenn man sich so zusammenfindet, ne?
Müssen wir nicht mal die Werte sein, es können ja auch die Ziele, Visionen des Lebens sein.
Und ja, ich habe ja Lebensentwürfe und Persönlichkeit.
Lebensentwürfe, genau, ja, richtig.
Und das, ich glaube, das ist so bei mir auch oft ein Konfliktthema gewesen, das Lebensentwurfsthema. Beziehungsweise verändert sich das im Laufe der Jahrzehnte. Das bleibt mir gleich, genauso wie wir als Menschen uns ständig verändern und mir gleich bleiben.
Ja.
Diese Dinge.
Ja.
Und das war mir auch wichtig, das was noch anzusprechen. Wir gehen auch so langsam auf unsere Zeit zu. Ich finde, du hast heute schon eine sehr tolle Übung mitgegeben, mit der Übung, da zwischen Reiz und Reaktion einen Raum zu schaffen. Und was mich noch interessiert, ist, was macht es, dass du in der Lage bist, das sprachlich zu formulieren, auch wenn es mit Scheitern verbunden ist und wenn man das erst über einen langen Zeitraum einüben darf. Aber was befähigt einen Menschen, dass er in der Lage ist, überhaupt diese Situation wahrzunehmen und dann diesen Raum zu schaffen? Also was braucht es dafür? Ja, muss.
Ne? Also, ach so, ja. Du meinst sowas wie die Beobachtungsgabe. Ich muss es, ne? Das hat quasi Sensei damals gesagt. Ja. 5 Schritte, um quasi einen Angriff abzuwehren. Und der allererste, ich muss ja checken, dass ein Angriff passiert. Also ich muss das wahrnehmen, ich muss das realisieren, dass da gerade was im Busche ist, dass da gerade was los ist, dass ich da gerade angefressen bin, dass ich da gerade mich angegriffen fühle, dass da gerade was wehtut, dass sich das gerade irgendwie scheiße anfühlt.
Okay, und das ist also das Wahrnehmen.
Genau. Ja. Also auf die Frage, was braucht es dafür? Ja. Ich muss eine Fähigkeit haben, das überhaupt erstmal wahrzunehmen.
Wie erlangt man diese Fähigkeit? Was ist dein Tipp für uns dazu?
Ja. Ich möchte das Beobachten trainieren. Das wäre jetzt auch meine einfachste Antwort. Ich trainiere den inneren Beobachter. Ich trainiere die Größe in mir, die in der Lage ist, das wahrzunehmen. Also die sozusagen, vielleicht könnte man sagen, nichts mit mir zu tun hat. Der innere Beobachter, der sozusagen transpersonell ist. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber der sozusagen, wie, man könnte sagen, wie über mir schwebt, wie wenn ich, bei so Nahtoderfahrungen gibt's das manchmal, und du kennst das sicher vielleicht auch aus der Meditation, ja, wenn man sozusagen mit dem Bewusstsein aus sich selbst rausgeht und so ein bisschen über seinem Kopf schwebt und sich selbst von da beobachtet, so als würde man sich anschauen, als würde man sich zugucken bei Nahtoderfahrungen. Man sieht sich da liegen, man sieht sich da sitzen, auch in der Meditation kenne ich das oder haben wir das sicher beide schon erlebt. Also diese Fähigkeit in sich zu trainieren, die beobachten kann, die wahrnehmen kann, die reflektieren kann. Und die große Kunst, die große Schwierigkeit ist, dass beides im selben Moment passieren kann. Also, dass ich, das Jörgchen, jetzt absichtlich klein formuliert, ja, verletzt ist, getroffen wird, in dem Moment, klick, tschack, pieks, der kommt durch, meine Frau erst recht, ne, weil ich ja da ohne Schutzschild fahre, pieks, tut weh, und gleichzeitig gibt's die Größe, die sagt, guck mal, dir tut das gerade hier weh, ist aber nicht schlimm, jetzt mal, oder ist nicht, also du musst nicht sofort gegen kämpfen, du musst nicht sofort flüchten, du kannst doch einfach mal kurz warten und schauen, was ist denn da gerade los? Pieks, wo ging der hin, was ist denn? Ach, guck mal, wenn ich genau hingucke, ist ja gar kein Pieks, ist ja nur weil, dann kommen nämlich, wenn ich den genau beobachte, kommen dann, wenn du bei dir bleibst, also bei mir jetzt, eigene Erfahrung, eigenes Erleben, ah, guck mal, das ist ja nur, weil das früher so und so war. Weil, keine Ahnung, da zum Beispiel die Mama dir nicht genug Liebe gegeben hat, hast du jetzt ein Dingsbedürfnis. Weil dein Vater dich mit Liebesentzug bestraft hat, wenn du was falsch gemacht hast. Nur deswegen willst du jetzt am liebsten das auch machen. Willst genauso reagieren. Nur weil, und das ist ja aber nur deine Konditionierung. Das ist ja nicht die des Gegenübers oder die richtige.
Ja.
Und das entsteht dann, wenn ich beobachte, wenn ich stehen bleibe, wenn ich das trainiere, pieks, das tat weh und Moment, weil. Und dann, okay, also beobachten und Stopp sind die ersten zwei, dann dieses Erkennen, warum ist denn das jetzt so? Ach, weil, das hat ja nur was mit mir und meiner Geschichte, mit meinem, wie du gesagt hast, hier zwischen den Ohren im Gehirn, was da so gebaut wurde. Nur damit hat das was zu tun, mit meiner Historie.
Ja.
Aber das bin ja nicht ich, so. Und da das einzubauen und dann einen anderen Handlungsimpuls einzusetzen. Ja. Das wäre Schritt Nummer 4. Einen, der rausgeht aus diesem Muster. Also Muster heißt immer, ich mache irgendwas, ohne drüber nachzudenken. Ne? Und das ist aber immer dasselbe. Ja. Es ist immer derselbe Kampf, es ist immer dieselbe Flucht, es ist immer dieselbe Reaktion. Immer dasselbe Drama, genau. Sehr schön, schön gesagt. Und wenn es mir aber gelingt, dort A wahrzunehmen, B Stopp zu machen, C zu realisieren, das ist nur meine kleine Geschichte, dann kann ich im Schritt 4 möglicherweise das Muster durchbrechen und sagen, ich mach's jetzt mal anders. Ich hau zwar immer noch ab, in meinem Fall jetzt, um mein Beispiel zu nehmen, ich flüchte immer noch, aber wenn ich auf dem Klo wieder zu mir komme, in Anführungszeichen, stelle ich fest, Moment, ja, das ist ja nur weil. Und eigentlich meinst du es gar nicht böse. Komm, wir gehen jetzt nochmal, wir, das schizophrene Bild, der Beobachter und das Ich, wir gehen zusammen, wir gehen jetzt nochmal zusammen zurück und bieten was an. So, ich komm zurück, hallo.
Ja, danke, Jörg, fürs Teilen, fürs Zusammentragen des Gesamtprozesses, ne?
Ja.
Auch das, was es vorher bedarf. Also es bedarf der Übung der Selbstbeobachtung.
Ja.
Und die A kommt nicht von selbst und die bleibt einfach auch nicht, wenn man die einmal hat, sondern die muss man immer wieder erneuern. Es braucht immer wieder die Übung dafür.
Ja.
Der Weg, auf den man sich einmal begeben hat, der ist ja einfach bloß da, der Weg. Das ist ansonsten wuchert der zu.
Ja.
Ich muss den Weg immer wieder gehen.
Ja.
Ja.
Ich würde gerne, wir haben jetzt noch nicht so sehr über Methoden gesprochen, machen wir das dann im nächsten. Methoden gegen die Sprachlosigkeit, gegen Impuls, ein paar Sachen hatten wir jetzt schon, aber auch den Nutzen. Den Nutzen für unsere Zuhörer habe ich noch so ein bisschen offen, für unsere Zuhörerschaft. habe ich noch so ein bisschen auf dem Teller? Was nützt es dem Mann? Was nützt es, wenn er konkrete Werkzeuge hat? Oder was nützt es in der Partnerschaft? Was nützt es im Führungsalltag? Um mein Lieblingsbeispiel der neuen Zeug. Aber das können wir im nächsten Teil mit besprechen.
Ja.
So. Danke, Q.
Ja. Ja, danke, Jörg. Und danke an euch fürs Zuhören. Und danke für eure Rückfragen, dranbleiben an uns. Und so würde ich für heute uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
Ja, denkt bitte dran, ja, immer schön die Glocke aktivieren, weiterempfehlen, schreiben, sprechen, was auch immer. Das macht er ja schon ganz rege, das wird immer mehr und das fühlt sich gut an.
Ja,
fühlt sich gut an. Weiter so. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Gut, dann macht's gut.
Bis bald.
Tschüss, bis bald.